Radio Lotte, Studio Literatur. Eine Sendung der Literarischen Gesellschaft Thüringen.
Ein herzliches Willkommen euch allen, egal wo ihr uns zuhört. In 60 Minuten durch die Odyssee heißt dieser Podcast und es geht um eine Buchpremiere. Ihr habt die einmalige Chance, eins der berühmtesten Werke der Weltliteratur in genau einer Stunde kennenzulernen. Wir geben zu, die Odyssee hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel, genauer gesagt 2500 Jahre. Funkelnagelneu ist allerdings meine Übersetzung, die vor einigen Wochen als Buch erschienen ist. Mein Name ist Christoph Schmitz-Scholemann und mit mir hier im Studio von Tim Weber in Weimar sind die angehende Buchhändlerin Hanna-Luise Deibel, der Jurastudent Jakob Schmitz und Anastasios Jakovou, der Philosophie und Altgriechisch studiert. Noch ein paar kurze Vorbemerkungen. Die Odyssee inspiriert seit der Antike den menschlichen Geist. Der Philosoph Platon sah in Odysseus das Urbild eines intellektuellen Angebers, weil er gut lügen konnte. Die frühen Christen verglichen ihn mit Jesus, weil er sich freiwillig fesseln ließ, um sinnlichen Versuchungen zu widerstehen. Im Zeitalter der Aufklärung fand man in Odysseus einen Helden der Vernunft. Goethe hielt ihn für einen raffinierten Erotiker, James Joyce machte einen Stadtneurotiker aus ihm und in der Nazizeit verehrte man ihn als germanischen Recken. Ernst Bloch, ein Vordenker der Studentenrevolte der 68er, meinte in Odysseus die Leitfigur grenzüberschreitender Utopien zu finden. Heute dient derselbe Odysseus feministischen Autorinnen als frauenfeindliches Alphatier. Und vor wenigen Wochen landete eine Raumsonde namens Odysseus auf dem Mond. Es ist schon lustig zu sehen, wie seit 2500 Jahren jeder in Odysseus das findet, was er sucht. Wahrscheinlich kommt es daher, dass es Homer gelungen ist, in Odysseus einen vielseitigen, wandlungsfähigen Charakter zu zeichnen und menschliche Elementarsituationen so darzustellen, dass sich jeder wiedererkennen kann. Die Odyssee des Homer ist in 24 sogenannte Gesänge eingeteilt. Gesänge heißen die Abschnitte deshalb, weil die Odyssee ursprünglich für den mündlichen Vortrag gedacht war, also eigentlich nicht zum Lesen, sondern zum Hören, beim Abendessen, beim Wein, bei Festgesellschaften. Homer, den wir als Autor der Odyssee ansehen können, lebte im 8. Jahrhundert vor Christus in Griechenland. Mit wenigen Ausnahmen konnte niemand lesen oder schreiben. Sogar die Göttinnen und Götter waren Analphabeten. Folglich musste ein Dichter wie Homer die Geschichte im Live-Vortrag unter die Leute bringen. Er sang die Verse und zupfte dazu an den Saiten einer Art Gitarre. Es gab viele solcher Sänger, sie hießen Aeuden, konkurrierten miteinander und allem Anschein nach klauten sie sich auch gegenseitig ihre Geschichten. Die ganze Odyssee hat etwa 12.000 Zeilen. Wenn man das alles hintereinander vorlesen wollte, würde man so um die 1-2 Tage brauchen, beim Singen wahrscheinlich eine Woche. Wir dachten, das ist dann vielleicht doch ein bisschen lang und haben die Geschichte auf 60 Minuten gekürzt. Aus den zahllosen Ereignissen, von denen Homer erzählt, präsentieren wir 13 Szenen, um euch einen Eindruck von der Abenteuerreise zu geben. Eine letzte Vorbemerkung noch zum Weltbild der alten Griechen. Sie hatten nicht wie wir einen Gott, sondern sehr, sehr viele göttliche Wesen. Außer den olympischen Göttern gab es auch jede Menge Göttinnen, Halbgöttinnen, Nymphen und Sirenen. Sie alle mischten sich in das Leben der Menschen ein, oft kamen sie sogar persönlich vorbei. Athene zum Beispiel beriet gerne ihren Liebling Odysseus, aber auch seine Frau Penelope und den gemeinsamen Sohn Telemach. Wenn der Wille der Götter unklar war, fragte man Wahrsager. Sie beobachteten den Vogelflug und leiteten daraus Prognosen ab. Ob sie zuverlässiger waren als die Vorhersagen der heutigen wissenschaftlich basierten Lebens- und Politikberatung, ist noch nicht erforscht. Legen wir also los.
Erstes Kapitel: Die Anrufung der Muse.
Schon die ersten Zeilen der Odyssee sind einer Göttin gewidmet. Der Dichter Homer bittet Muse, die Göttin der Dichtkunst, um Beistand für sein großes Vorhaben. Ich hatte ursprünglich die Absicht, diese Anfangspassage auf Griechisch vorzutragen. Allerdings besteht da ein Ausspracheproblem. Es gibt nämlich viele Arten, das alte Griechisch richtig auszusprechen, allerdings auch eine, die nach dem Stand der Wissenschaft mit Sicherheit falsch ist. Und das ist ausgerechnet die, die ich in der Schule gelernt habe. Ich habe deshalb Anastasios gebeten, die Eingangsverse so zu sprechen, wie sie für ihn als jungen Griechen klingen. Er hat gesagt, das ist auch für ihn kompliziert, aber er macht es trotzdem.
Andramienepe, Musa, Polytropon, Osmala, Polaplachthi, Epitriis, Ieron, Tolieθρον έπερσε, πολλών δανθρώπων είδεν άστεα κενόον έγνο, πολλά δογέν πόντο πάθεν αλγέα ον κατά θυμών. Αρνήμενος ειν τε ψυχήν και νόστον έτερον. Ταρούς ερίσατο, ιεμένος περ αυτών γάρ σφετέρισιν ατασθαλάσιν όλοντο. Νίπι η καταβούς γεμένος γελίοι, ίσθιον αυτάρ οτίσιν αφίλετο νόστιμον ημάρ. Θυγατέρ διός είπε και ημίν.
Brich dein Schweigen, Muse, sprich von dem Mann, der die feste Burg der Trojaner verbrannte, der die Städte und Seelen der Menschen kannte und zäh mit dem Zorn des Ozeans rang. Hart kämpfte der Mann um sein Leben, hart kämpfte er auch um seine lieben Genossen, aber vergebens, als sie die heiligen Rinder erschlugen, die Toren rächte der Gott sich bitter und der Tag ihrer Heimkehr war für immer verloren. Sprich, meine Göttin, leih mir dein Wort und deinen Gesang.
Kurz darauf, also noch ganz zu Beginn der Odyssee, spoilert Homer, dass Odysseus zwar in seine Heimat Ithaka zurückkehren, dabei aber alle seine Reisegefährten verlieren wird. Ob es ein glückliches oder wie so oft bei Kriegsheimkehrern ein unglückliches Wiedersehen mit der Heimat sein wird, das erfährt der Leser erst am Ende.
Zweites Kapitel: Der junge Telemach und der alte Nestor.
Wir sind auf der Insel Ithaka, wo die Frau des Odysseus Penelope als Strohwitwe lebt. Nach mehr als anderthalb Jahrzehnten der Abwesenheit des Inselkönigs Odysseus beginnen die heiratsfähigen Männer von Ithaka und Umgebung unruhig zu werden. Sie bedrängen Penelope, einen von ihnen zu heiraten. Ja, mit heutigen Worten muss man sagen, sie wird von der männlichen Inseljugend massiv gestalkt. Die jungen Herren feiern Grillpartys in Penelopes Haus, sie mobben das Personal, saufen den Weinkeller leer, treiben es mit den jungen Hausmädchen und verlangen immer unverschämter, dass Penelope sich für einen von ihnen entscheiden soll. Auch ihr Sohn Telemach fühlt sich bedroht. Denn er muss befürchten, um sein Erbe gebracht zu werden, wenn seine Mutter einen anderen heiratet. Das ist einer der Gründe, weshalb Telemach sich, etwa zu der Zeit, in der Odysseus seine Halbgöttin Kalypso verlässt, mit einigen Freunden per Schiff auf den Weg macht, um seinen Vater zu suchen. Der erste Ort, an dem Telemach Erkundigungen einzieht, ist Pylos, an der Südwestspitze der Peloponnes, eine gute Tagesreise von Ithaka entfernt. Dort wohnt Nestor, ein uralter Kriegskamerad des Odysseus. Er empfängt den jungen Telemach freundlich, sagt, was alte Männer gern zu den Söhnen ihrer Freunde sagen, ganz der Vater wie aus dem Gesicht geschnitten. Und als Telemach fragt, wo ist mein Vater, lebt er? Antwortet Nestor, wieder nach Art alter Männer, mit einer nicht enden wollenden Erzählung von diesem und jenem aus seinem eigenen Heldenleben. Und immer wenn Telemach versucht, die Rede wieder auf Odysseus zu bringen, sagt Nestor so etwa, ich komme gleich darauf zurück, und erst als sehr, sehr viele Stunden vergangen, viele Weinbecher geleert sind und die Sonne untergeht, sagt Nestor beiläufig, also dein Vater, ehrlich gesagt, keine Ahnung, was mit dem geworden ist.
Drittes Kapitel: Odysseus und der Kannibale.
Wir verlassen nun Telemach und gehen zeitlich einige Jahre zurück. Odysseus und seine Leute sind noch nicht lange von Troja losgesegelt. Sie kommen zur Insel der Einäugigen. Das sind riesige, unkultivierte Kerle, die kein Recht kennen, sondern nur Gewalt. Der schlimmste von ihnen ist Polyphem, der missratene Sohn des für schlechtes Wetter zuständigen Gottes Poseidon. Polyphem lebt in einer Höhle und beschäftigt sich mit Ziegenzucht und der Zubereitung von Feta-Käse. Als dieser Riese gerade spazieren geht, schleichen sich Odysseus und seine Leute in die Höhle. Polyphem kehrt zurück, bemerkt die Eindringlinge und verschließt die Höhle von innen mit einem felsgroßen Stein. Dann bereitet er sich in aller Seelenruhe sein Abendbrot aus Ziegenkäse und Honig und verschafft sich die Fleischbeilage, indem er zwei der Männer des Odysseus schlachtet und roh verspeist. Dann legt er sich schlafen, frisst zum Frühstück am nächsten Morgen erneut zwei Männer und fragt Odysseus nach seinem Namen. Odysseus antwortet listigerweise, er heiße Keiner. Am folgenden Abend bietet Odysseus dem Polyphem etwas von dem Wein an, den er immer bei sich hat. Polyphem ist sofort betrunken und torkelt durch die Höhle. Odysseus erzählt das später so.
Dann streckte sich Polyphem und stürzte vom Wein benommen rücklings der Länge nach auf den Boden der Höhle. Sein speckiger Nacken bog sich zur Seite und der allmächtige Schlaf bezwang ihn, und aus dem Schlunder erbrach er Wein mit Brocken von Menschenfleisch gemischt. Da holte ich schnell einen vorher angespitzten Holzpfahl und stieß die Spitze hinein in die glühende Asche. Mit Worten feuerte ich den Mut meiner Freunde an, dass mir niemand aus Angst versagte. Und als ich die Spitze des Pfahles nahm und dem Pfahl aus der Glut zog, trug ich ihn dorthin, wo der Kopf des Riesen lag. Meine Freunde standen schon da. Sie packten und pflanzten den vorn gespitzten und glühenden Pfahl mitten in das Auge des Riesen. Der Riese erhob ein Schmerzgebrüll, das hallte von Felsen zu Felsen. Wir bebten vor Angst und stürzten uns in die Ecken der Höhle. Er aber riss sich den Pfahl aus dem Auge und wieder spritzte das Blut. Er hielt den Pfahl in der Hand und laut rief er um Hilfe. Die anderen Kyklopen wollte er rufen, Nachbarn, die leben dort oben in den schiefen Höhlen im winddurchpfiffenen Gipfelgestein. Als sie ihn tönen hörten, kamen sie alle, die Linkischen, jeder aus seiner Schlucht, stellten sich rund um die Höhle auf und fragten, was ihm denn fehle.
Was denn, schreist du hier durch die friedliche Nacht und raubst du den Schlaf, Polyphem? Hat dir jemand eine Ziege gestohlen? Will dich eine erschlagen oder vergiften?
Ihnen entgegnete nun Polyphem aus der Höhle mit starker Stimme.
Ach, Freunde, keiner ist hier, keiner will mich erschlagen oder vergiften.
Die anderen tönten zurück und sagten,
wenn du alleine bist und keiner will dich umbringen und du brüllst aber trotzdem, dass es uns weckt durch die friedliche Nacht, dann scheinst du krank zu sein. Krankheiten muss man ertragen, Freund. Sie kommen vom Zeus, den Allmächtigen. Leide und bete, am besten zu deinem Vater Poseidon.
Der nun blinde Polyphem ist verzweifelt und schläft ein. Als er am nächsten Morgen den großen Stein wegrollt, um seine Ziegen aus der Höhle auf die Weide zu treiben, entkommt Odysseus mit seinen überlebenden Genossen. Da Polyphem blind ist, kann er nicht sehen, dass sich die Männer unter den aus der Höhle trottenden Ziegen festgekrallt haben. Sie besteigen ihr Schiff und rudern davon. während Odysseus dem Polyphem zuruft, dass er gar nicht keiner heißt, sondern Odysseus. Polyphem ist nicht der einzige Menschenfresser, mit dem es Odysseus auf seiner Reise zu tun bekommt. Aber es gibt auch Abenteuer, die einen weniger blutigen Verlauf nehmen.
Viertes Kapitel: Sirenen oder die Versuchungen der Wissbegier.
Immer wieder begegnet Odysseus auf seiner Heimreise interessanten Frauen. Er widmet sich ihnen stets gern, nur bei zweien macht er eine Ausnahme. Es sind die sogenannten Sirenen. Als Odysseus an ihre Insel vorbeikommt, hört er sie singen.
Komm, Odysseus, komm her, schöner Mann. Eile herbei, du weiser, reizender, ruhmreicher Grieche. Verweile bei uns. Freu dich immer aufs Neue am rein süßen Gesang, den wir singen. Alles wissen wir über das Schicksal. Alles wissen wir, was irgendwo auf der Erde geschieht.
Odysseus ist neugierig und hätte zu gern gewusst, was die Sirenen zu wissen behaupteten. Aber zum Glück war er vorher gewarnt worden und hat sich von seinen Mitreisenden an den Segelmast festbinden lassen, um den Sirenengesängen widerstehen zu können. Und die Wahrheit ist, dass die Sirenen, wie so viele, die mit ihrem Wissen prahlen, gar nichts wussten, sondern jeden Menschen, der ihrem Zaubergesang erlag, auf der Stelle umbrachten.
Fünftes Kapitel: Circe oder wie Männer zu Schweinen werden.
Circe wohnte in der Mitte der Insel Ayaya, was das griechische Wort für Wehklagen ist. Als Odysseus mit seiner Mannschaft auf dieser Insel ankommt, entdeckt er ein Waldhaus. Dahin schickt er einige seiner Genossen. Die Männer gehen zu dem Haus und hören eine wunderschöne, verführerische Frauenstimme. Sie klopfen an und die Frau, deren Name Circe ist, woher unser Wort bezirzen kommt, Circe also öffnet den Männern, kocht eine kleine Mahlzeit und dann, so erzählt Odysseus später, passiert dies.
Und Circe bereitete ihnen ein Mahl mit Käse und Gerstenmehl und schenkte parmischen Wein ein und mischte etliche Tropfen Zauberbrühe darunter. Ein Trank, der im Kopf das Denken verschwommen macht, damit meine Leute das Land ihrer Heimat auf immer vergessen. Die Männer schlürften den Brei. Dann gab ihnen Circe mit einem Stab einen Schlag und trieb sie hinaus in den Schweinestall. Meine Freunde begannen zu grunzen. Es wuchsen ihnen Köpfe und Schwänze wie Schweinen und fette, hängende Schweinebäuche und kurze Beine. Nur ihr Verstand blieb wie vorher. Traurig trotteten sie in den Stall und weinten. Sie waren jetzt Schweine geworden. Circe fütterte sie mit Kastanien, Bucheneckern, Eicheln und Kornelkirschen und allem, was die im Schmutze wühlenden Schweine sonst noch mögen.
Man könnte also daran denken, Circe als die besonders harte Vertreterin einer männerfeindlichen Weltsicht anzusehen. Wer sich ein wenig in der deutschen Schlagerwelt auskennt, denkt unwillkürlich an den Song »Männer sind Schweine«, der in den 90er Jahren von der Gruppe Die Ärzte gesungen wurde. Aber bei Circe ist das Männer-zu-Schweinen-Narrativ eher in einem spielerischen Sinn zu nehmen. Als Odysseus von der Schweinwerdung seiner Genossen hört, eilt er selber zu Circe und es gelingt ihm mittels einer vom Götterboten Hermes zur Verfügung gestellten psychotropen Knoblauchpflanze namens Moli, die schöne Circe nun seinerseits so zu bezirzen, dass sie die Schweine wieder in Männer verwandelt. Circe hat ein weiches Herz und sagt:
Gottgeborener Laertes-Sohn, erfindungsreicher Odysseus, trocknet die Tränen. Ich weiß ja selbst, wie viel Elend ihr im fischdurchwimmelten Meer littet und was für widerliche Gesellen euch zu Lande geschunden haben. Aber nun setzt euch und esst, trinkt Wein, auf dass ihr bald wieder stark und mutig werdet, wie einstmals, als ihr von eurer Heimatinsel, dem rauen Ithaka, fort in den Krieg zogt.
Man feiert ein ganzes Jahr lang. Odysseus vergnügt sich mit Circe und seine Leute haben ihre Freude mit Circes Dienerinnen. Als sich die Männer zu langweilen beginnen und weiter wollen, beschreibt ihnen Circe den beschwerlichen Weg Richtung Ithaka.
Sechstes Kapitel: Die traurige Geschichte eines jungen Alkoholikers.
Noch einmal gibt es eine rauschende Nacht im Haus der Circe mit einem tragischen Ende. Einer der Leute des Odysseus, der junge Elpenor, musste sein Leben lassen. Allerdings aus einem nicht eben heldenhaften Grund. Elpenor vertrug keinen Alkohol. Er war fast noch ein Knabe, der jüngste von allen und leider auch nicht das hellste Licht. Später erzählt Odysseus:
Elpenor war der jüngste von meinen Genossen, weder sehr mutig im Kampf noch eben mit scharfem Verstand gesegnet. Er hatte am Abend vorher mit weinschwerem Kopf sein Bett im Freien gesucht und sich auf das Dach des Hauses der Circe schlafen gelegt. Als er nun morgens vom Lärm und Getrampel der Freunde erwachte, sprang er gleich auf, doch statt zu der Leiter zu laufen, flog er kopfüber von Dach und brach das Genick, und seine Seele flog zum Hades davon.
Kurz darauf stiegen die übrigen Genossen mit Odysseus ins Schiff und segelten weiter. Circe hatte ihnen gesagt, sie hätten nur dann eine Chance, wieder nach Ithaka zu kommen, wenn sie zuvor das Haus des Todes besuchen würden. Dort am Eingang des Hades müsse Odysseus eine Grube ausheben und Blut in die Grube tropfen lassen. Dann könne er mit einem Wahrsager sprechen, der ihm weitere Instruktionen erteilen werde. Außerdem habe Odysseus die Möglichkeit, an diesem düsteren Ort mit Verstorbenen zu sprechen. Odysseus segelt nun tatsächlich zum Tor des Hades, nimmt die Anweisungen des Wahrsagers entgegen und unterhält sich mit den Seelen verschiedener Toter. Einer dieser Toten ist kein anderer als der junge Unglücksrabe Elpenor. Odysseus, sichtlich ergriffen, berichtet darüber so:
Der erste Schatten, der nahe zu mir kam, war der junge Elpenor, der im Leichtsinn vom Dach des Hauses der Circe gestürzt war. Seinen Leichnam hatten wir noch nicht begraben, sondern wir ließen ihn unbeklagt und unbeerdigt vor dem Haus der göttlichen Circe zurück, weil andere Sorgen uns drückten. Als ich nun seine Seele sah, weinte ich. Mitleid ergriff mich und ich sagte zu ihm diese geflügelten Worte: Elpenor, wie kommst du hierher in die Düsternis? Bist du schneller zu Fuß als ich mit dem schwarzen Schiff? So sprach ich. Er aber seufzte und sagte:
Gottgeliebter Laertessohn, erfindungsreicher Odysseus, ein Unstern hat mich verblendet und der verdammte Wein, meine Seele flog zum Hades hinab. Nun bitte ich dich und flehe dich an, bei deiner Frau, bei deinem Vater, der dich von klein auf ernährte, bei deinem Sohn Telemach, den du allein zu Hause zurücklassen musstest. Ich weiß, du wirst vom Hause des Hades noch einmal zur Insel Aiaia segeln, in deinem gut gebauten Schiff. Odysseus, wenn du dort ankommst, denk an mich, Herr. Lass mich nicht unbetrauert und unbegraben dort liegen, sonst würden die Götter dir grollen, sondern verbrenn meinen Leichnamen mit all meinen Waffen. Bau mir ein Grabmal am Strande des grauen Meeres, mir, dem unglückseligen Kerl, dass man mich nicht vergisst. Bete und pflanz in den Grabhügel noch das Ruder, an dem ich immer gesessen habe, auf unserer beschwerlichen Reise.
Als Odysseus und seine Leute auf der Rückreise vom Tor des Hades zum zweiten Mal auf der Insel Aiaia Halt machen, erfüllen sie Elpenor seinen Wunsch, begraben seine Asche und pflanzen sein Ruder auf den Grabhügel.
Siebtes Kapitel: Noch einmal am Eingang zum Haus des Hades. Odysseus trifft seine geliebte Mutter.
Wir kehren noch einmal zum Tor der Unterwelt zurück. Wir haben es hier mit einer Totenbeschwörung zu tun. Solche Rituale scheint es in dieser oder jener Form in vielen alten Kulturen gegeben zu haben, und wir finden sie auch in der klassischen Literatur, in Shakespeares Hamlet ebenso wie im Faust. Heute kann man im Internet Anleitungen zum Gespräch mit Verstorbenen und sogar mit toten Goldfischen finden. Odysseus jedenfalls spricht mit vielen Verstorbenen am Eingang des Hades. Das vielleicht rührendste Totengespräch ist das mit seiner Mutter Antikleia. Odysseus ist bei seinem Besuch am Hades schon weit mehr als ein Jahrzehnt von Ithaka weg. Er weiß also nicht, ob seine Eltern noch leben. Deshalb ruft er nach seiner Mutter und hofft, sie nicht zu treffen. Und wenn doch, hat er keinen sehnlicheren Wunsch, als sie noch einmal in die Arme zu schließen. Odysseus wartet also,
bis meine Mutter kam und vom schwarzwolkigen Blut trank. Und sie erkannte mich und sprach die wehmutsvollen, geflügelten Worte:
Mein Kind, was tust du hier in der dunstigen nördlichen Düsternis? Hart ist es für lebende Menschen, in die Tiefe des Todes zu schauen. Bist du noch nicht zu Hause gewesen bei deiner Frau?
So sprach sie. Ich gab ihr zur Antwort: Mutter, nein, ich habe das griechische Land noch nicht wieder gesehen. Aber sage mir doch und gib mir Antwort. Bist du qualvoll gestorben? Warst du krank oder traf dich die Jägerin Artemis mit ihrem Pfeil und schenkte dir einen schnellen, schmerzlosen Tod? Meine Mutter gab mir zur Antwort:
Ich hatte keinen schnellen und sanften Tod. Und ich erlag auch nicht einer zehrenden Krankheit. Sondern ich hab mich immer nach dir gesehnt, mein strahlender Sohn, nach deinen freundlichen Worten, und diese Sehnsucht hat mir mein süßes Leben geraubt.
So sprach sie, und aus meinen wirren Gedanken wuchs ein mächtiger Wunsch. Ich wollte die Seele meiner toten Mutter berühren und sie umarmen und küssen. Dreimal erhob ich mich, dreimal schien ich sie schon zu berühren, dreimal entflog sie mir aus den Armen, wie ein Schatten oder ein Traumbild. Und mein Schmerz wurde schärfer. Ich erhob meine Stimme und sagte diese geflügelten Worte: Ach Mutter, warum denn windest du dich mir aus den Armen? Warum können wir uns nicht umschlingen? Warum können wir nicht unsere Herzen in eisiger Trauer baden? So sprach ich. Sie aber, die starke Mutter, gab mir zur Antwort:
Weh mir, mein armes Kind. Ach, die Sehnen und Bänder halten das Fleisch und die Knochen der Toten nicht mehr zusammen, sondern die stärkere Macht des Feuers bezwingt sie, wenn erst die Seele die bleichen Knochen verlassen hat. Nun aber auf, mein Sohn, und zum Licht zurück.
Achtes Kapitel. Eine Halbgöttin beschwert sich erfolglos über die Frauendiskriminierung durch die männlichen Götter.
In den letzten Jahren gab es vermehrt feministische Bearbeitungen der Odyssee. Ich finde das gut. Es zeigt die Qualität eines Stoffs, wenn man immer wieder neue Kleider daraus schneidern kann. Und ja, die Odyssee hat ihre männlichen Dominanzen. Aber es gibt in Homers Story auch Gegenbewegungen. Denn anders als im christlichen Himmel gab es auf dem Olymp weibliche Gottheiten, die sich zu wehren wussten. Zeus hatte zwar das letzte Wort, war aber durch seine ständigen erotischen Eskapaden auf der Erde oft so abgelenkt, dass seine überaus kluge Tochter Athene die Fäden in der Hand hatte. Sie kümmerte sich gern um Odysseus. Gleiches tat die Halbgöttin Kalypso. Sie lebte auf der zauberhaften Insel Ogygia, wo Odysseus kurz vor dem Ende seiner Irrfahrt strandete. Und zwar allein. Er hatte inzwischen alle seine Gefährten verloren. Kalypso verliebt sich in Odysseus, der erwidert die Gefühle und bleibt ungefähr 7 Jahre bei ihr. Immer wenn er Heimweh nach seiner Frau Penelope hat, weint er ausdrucksvoll, um sich gleich darauf wieder von Kalypso verwöhnen zu lassen. 7 Jahre geht das so, bis Zeus auf Anraten von Athene dem Verhältnis Odysseus-Kalypso ein Ende bereitet. Hermes, der Bote des Zeus, Schutzpatron der Diebe, Diplomaten und Paketboten, Hermes also fliegt zu Kalypso und sagt ihr, dass sie Schluss machen muss mit Odysseus. Kalypso ist nicht erfreut und hält dem Götterboten Hermes eine Rede über die Ungleichheit der Geschlechter bei den Göttern.
Grausam seid ihr und eifersüchtig vor allem, ihr göttlichen Männer. Denn ihr gönnt uns Göttinnen nicht, wenn wir uns einen sterblichen Menschen zum Manne nehmen und uns mit ihm in Liebe vergnügen. Ihr gönnt mir meinen Mann nicht von menschlichem Fleisch und Blut. An eine Schiffsplanke geklammert, kam er her, nachdem ihn sein schnelles Schiff auf dem weindunklen Meer von Zeus mit blendendem Blitz zerstört worden war. Da habe ich ihn gerettet. All seine Gefährten hat Zeus vernichtet. Nur ihn trugen Wind und Wellen hierher zu mir. Und ich liebte ihn gut und pflegte ihn sehr und nährte ihn reichlich und wollte ihn auch unsterblich machen und auf ewig jung.
Hermes lässt sich nicht umstimmen. Und Kalypso weiß, dass sie sich gegen Zeus nicht wird durchsetzen können. Trotzdem versucht sie, Odysseus zum Bleiben zu überreden. Sie sei jünger und viel hübscher als Penelope, sagt sie, und verspricht Odysseus sogar die Unsterblichkeit. Aber nein. Odysseus, von Athene beraten, baut sich ein Floß und segelt davon.
9. Kapitel. Nausikaa rettet Odysseus.
Wir wissen nun, dass und warum Odysseus einst seine Heimat Ithaka verlassen hat, nämlich um Krieg zu führen. Wir wissen, dass seine Frau Penelope bedrängt wird, sich neu zu verheiraten, was vor allem ihr Sohn verhindern möchte. Und wir wissen, dass Odysseus, nachdem Troja besiegt war, auf der Heimreise ist und viele Abenteuer bestanden hat. Manchmal hat man allerdings das Gefühl, dass nicht die Abenteuer ihn suchen, sondern dass er danach dürstet. Ein französischer Philosoph sagte dazu, Odysseus habe eigentlich gar keine Lust gehabt, nach Hause zu Frau und Sohn zurückzukehren. Er habe das unstete Leben mit wechselnden Halbgöttinnen und gelegentlichen Raufereien vielmehr genossen. Wie dem auch sei. Der absolute Tiefpunkt seiner Reise ist erreicht, als er mit einem notdürftig zusammengezimmerten Floß die Insel Ogygia und seine langjährige Geliebte Kalypso auf Wunsch der olympischen Götter verlassen muss. Er gerät von einer Seenot in die nächste. Wann immer er Land sieht, wirft ihn Poseidon wieder zurück. Am Schluss hat er nur noch einen erbärmlichen Holzbalken, ist mit Schorf und Tank und allem Dreck des Meeres behangen, sein Körper entkräftet, sein Mut gebrochen. In diesem erbärmlichen Zustand werfen ihn die Meereswogen ans Ufer der Insel Scheria, und zwar an die Stelle, wo ein Fluss ins Meer mündet. Und nun tritt ein junges Mädchen auf, über dessen Verhältnis zu Odysseus Goethe ein Theaterfragment hinterließ. Das Mädchen heißt Nausikaa und ist die Tochter des Inselkönigs. Sie mag 14, 15 Jahre alt sein, ist wunderschön und von sanftem, freundlichem Wesen. Am Morgen nach der Nacht, in der Odysseus angespült wurde, ist sie mit ihren Freundinnen beim Wäschewaschen am Flussufer. Die Mädchen haben einen Ball zum Spielen dabei und was sie nicht wissen, ist, dass Odysseus in einem Gebüsch am Ufer des Flusses liegt und schläft. Und zwar nackt, übelst zugerichtet, ein Bild des Elends.
Nausikaa warf den Ball zu einem der Mädchen. Das Mädchen konnte den Ball nicht fangen, der flog dann weit und wurde von einem Wirbel des Flusses verschlungen. Da kreischten die Mädchen. Odysseus, der im Gebüsche schlief, erwachte und tauchte auf aus den Büschen, der göttliche Odysseus. Er brach mit kräftiger Hand einen Ast ab und verbarg sein Geschlecht mit den Blättern. Hässlich erschien er den Mädchen, vom Salzwasser war seine Haut verkrustet, kreischend stoben die Mädchen auseinander und flohen hinunter zum Strand. Nur eine blieb, Nausikaa, die Tochter des Fürsten Alkinoos. Ihr hatte Athene Mut eingeflößt und ihren Knien Standhaftigkeit verliehen. So standen Nausikaa und Odysseus einander gegenüber und wussten nicht, was sie sagen sollten. Endlich entschied sich Odysseus und sprach,
»Herrin, ich liege dir zu Füßen. Bist du eine Göttin? Bist du ein Mensch? Wenn du eine der Göttinnen bist, die den weiten Himmel beherrschen, dann bist du Artemis, Tochter des Zeus. So schlank ist dein Wuchs, so sanft ist dein Blick, so ganz voll Anmut deine Gestalt.« Wenn du aber ein Menschenkind bist, dreimal gesegnet ein Vater, dreimal gesegnet die strenge Mutter, auch deine Brüder dreimal gesegnet. Niemals habe ich eine Frau wie dich gesehen. Ich zittere, ich staune. Einmal sah ich in Delos beim Altar des Apoll eine junge Palme aufsprießen. damals in Delos, welch eine Palme. Ich zittere und scheue mich, deine Knie zu umschlingen. Hinter mir liegt eine harte Zeit. Du aber, Herrin, habe ein Herz für mich. Du bist der erste Mensch, den ich hier treffe. Zeig mir den Weg in die Stadt, gib mir Lumpen, dass ich nicht nackt einhergehen muss. Mögen die Götter dich reich belohnen.
Ihm erwiderte nun die weißarmige Nausikaa:
Fremder Mann, du scheinst mir nicht ohne Verstand zu sein und keiner, vor dem man sich fürchten müsste. Zeus im Olymp verteilt das Glück an die Menschen so, wie er will, an Gute und Schlechte. Was er dir zuteilt, das musst du ertragen. Aber so viel an uns liegt, da soll es nicht fehlen. Weder an Kleidung noch sonstigen Dingen für einen, der so vom Unglück verfolgt ist wie du.
Dann wandte sie sich zu den Mädchen mit ihren schönen Zöpfen und wies sie zurecht.
Bleibt hier! Warum lauft ihr weg? Weil hier ein Mann steht? Wenn nun aber ein schiffsbrüchiger Mann hierher verschlagen wird, muss man ihm helfen. Die Fremden und Armen, die uns begegnen, kommen von Zeus.
Die Mädchen helfen Odysseus. Sie kleiden ihn ein und zeigen ihm den Weg zum Palast des Inselkönigs, der Odysseus ehrenvoll empfängt. 3 Tage bleibt Odysseus auf der Insel. Nach und nach erkennt man, dass er nicht irgendwer ist, sondern der Held von Troja. Schließlich bringen einige Inselbewohner den schlafenden Helden mit einem pfeilschnellen und selbststeuernden Schiff, da ist Homer Elon Musk mehr als 2000 Jahre voraus, in einer milden Nacht nach Ithaka und legen ihn dort an den Strand.
10. Kapitel: Odysseus beim göttlichen Schweinehirten.
Als Odysseus am folgenden Morgen aufwacht, weiß er nicht, wo er ist. Er geht am Strand auf und ab, bis er die Göttin Athene trifft. Sie ermuntert ihn, sich in den Kampf gegen die in seinem Hause feiernden Freier zu werfen. Zu diesem Zweck soll er als Bettler auftreten, damit die Freier sich sicher fühlen. Athene sagt zu ihm:
Verlass dich auf mich. Ich sehe das Hirn der Männer schon spritzen. Ich sehe ihr Blut in Pfützen in deinem Haus auf dem blanken Boden. Doch nun an die Arbeit. Als erstes werde ich dich unkenntlich machen für alle sterblichen Menschen. Ich schrumpfle und runzle deine schöne Haut, die blond schimmernden Locken fallen dir aus und ich kleide dich in Lumpen. Du sollst wie ein Landstreicher aussehen. Ich nehme dir auch ganz den Glanz aus den Augen und gebe dir einen erloschenen, kranken Blick. Niemand wird dich erkennen. Die Frau nicht, der Sohn nicht und auch nicht die frechen Freier. Als erstes triffst du den Schweinehirten. Er ist dir ein ebenso treuer Hirte wie sein Schwein. Er liebt deinen Sohn und ehrt deine Frau Penelope. Du findest ihn bei den Schweinen beim Koraxfelsen ganz in der Nähe der Quelle Arethusa. Da saufen die Säue das dunkle Wasser und fressen die Eicheln. Das ist es ja, was sie so wundervoll fett macht. Dort stehen die einfachen Hütten der Schweinehüter beisammen. Setz dich dorthin zum ältesten Schweinehirten und bleibe bei ihm und frag ihn aus über alles.
Odysseus macht alles genau so, wie Athene es ihm geraten hat. Der in einer Hirtenhütte, einen halben Tagesmarsch entfernt vom Anwesen des Odysseus lebende Schweinehirt, hält seinen zerlumpten Gast für einen entlaufenen Sklaven, lässt ihn aber aus Mitleid bei sich wohnen. Bald darauf kommt auch Telemach von seiner Reise zurück nach Ithaka. In einem günstigen Augenblick gibt sich Odysseus seinem Sohn zu erkennen. Man fällt einander um den Hals, weint ausgiebig und schmiedet dann den Racheplan gegen die Freier.
11. Kapitel: Penelope sieht Odysseus wieder und erkennt ihn nicht.
An einem der folgenden Tage wagt es Odysseus, in sein fürstliches Anwesen zu gehen. Er trifft dort seine Frau Penelope, die ihn, wie von Odysseus beabsichtigt, nicht erkennt. Die gastfreundliche Penelope hält ihn für einen Bettler und bietet ihm an, dass er ein Bad nehmen könne. Odysseus steigt in die Badewanne. die uralte Amme Eurykleia, die einst das Kindermädchen des Odysseus war, wäscht ihm die Beine und ertastet dabei eine Narbe an seinem Knie. Eurykleia weiß, dass sich Odysseus als Kind eine solche Narbe zugezogen hat, weil er von einem Wildschwein gebissen wurde. Plötzlich wird der Amme klar, wen sie vor sich hat.
Diese alte Narbe spürte Eurykleia, als sie das Bein ihres Herrn berührte. Da ließ sie das Bein los und es fiel mit lautem Krach in die eiserne Wanne. Die Wanne kippte und das Wasser schwappte zu Boden. Freude und Schmerz mischten sich wild in ihrem Herzen. Ihre Augen füllten sich ganz mit Tränen und die Stimme überschlug sich. Sie zupfte Odysseus am Bart und sagte:
»Du bist Odysseus, mein liebes Kind. Ich habe meinen Herrn erst erkannt, nachdem meine alten Hände seine Beine berührt hatten.«
Und gleich wandte sie ihre Augen zu Penelope und wollte ihr sagen, ihr lieber Mann sei im Haus. Aber Penelope konnte nichts sehen und nichts spüren, weil die Göttin Athene ihr für kurze Zeit den Verstand aus dem Kopf entwendet hatte. Odysseus aber packte die Alte mit seiner rechten Hand an der Schulter und mit der anderen zog er sie nahe zu sich und sagte:
»Willst du mich umbringen, Amme? Du, die mich an der eigenen Brust gestillt hat. 20 Jahre habe ich alles Unglück der Erde ertragen und habe es doch geschafft, nach Hause zu kommen. Du hast mich erkannt, Gott weiß wie. Nun aber schweige. Keiner im Haus darf erfahren, wer ich bin. Und eines sage ich dir, das meine ich ernst. Wenn du mich verrätst, dann werde ich dich nicht schonen, auch wenn ich mein Leben aus deinen Brüsten gesogen habe. Ich werde dich töten wie alle anderen Dienerinnen. Wenn unter meiner Hand diese liebeskranken Jünglinge mit Hilfe des Himmels sterben.«
Da erwiderte ihm die umsichtige Eurykleia:
»Kind, wie sprichst du mit mir? Welch schreckliche Worte drängen sich durch den Zaun deiner Zähne? Du weißt genau, dass ich stark bin und unbezwinglich. Ich bin schweigsam wie ein Grab, mein Sohn.«
Ihr entgegnete nun der kluge Odysseus:
»Du redest zu viel, Amme. Du bete und schweig.«
12. Kapitel. Der Showdown, ein Mann rechnet ab.
Am nächsten Tag kommt es zum entscheidenden Gefecht zwischen Odysseus Telemach und zwei getreuen Hirten auf der einen und den 40 oder 50 Freiern auf der anderen Seite. Die Freier haben sich mal wieder im Hofgut des Odysseus versammelt, sie feiern, essen und trinken. Odysseus und seine drei Verbündeten haben sich auch in die Gesellschaft gemischt. Die Freier und auch Penelope halten Odysseus immer noch für einen Bettler. Die jungen Herren machen sich über Odysseus lustig, werfen mit Schweinshaxen und Stühlen nach ihm. Dann erscheint Penelope. Sie ist schön wie nie und verkündet einen Entschluss. Sie wolle, sagt sie, nicht länger auf Odysseus warten, sondern habe sich entschlossen, einen der Freier zu heiraten. Um herauszufinden, welcher am ehesten verdient, Nachfolger des Odysseus zu werden, hat sie sich eine Probe ausgedacht. Der soll sie heiraten, der es schafft, den Bogen des Odysseus, den sie seit seiner Abreise nach Troja in einer Kammer aufbewahrt, zu spannen und mit dem Pfeil durch 12 hintereinander aufgestellte Äxte zu schießen. Die Freier sind einverstanden und nach einigem Hin und Her nimmt einer von ihnen den Bogen und versagt. Nachdem ein weiterer versagt hat, meldet sich Odysseus, den alle immer noch für einen Bettler halten, und verlangt den Bogen. Odysseus spannt den Bogen und durchschießt alle 12 Äxte. Die Freier staunen. Odysseus nimmt den Bogen ein zweites Mal.
Und Odysseus rief den Freiern diese geflügelten Worte zu:
»Den ersten Teil des Wettkampfes habe ich gewonnen. Nun wollen wir sehen, wie es weitergeht. Der nächste Schuss gilt einem Ziel, das noch keiner getroffen hat. Gott gebe mir, dass ich es nicht verfehle.«
Sprach's und richtete seinen Pfeil auf den Freier Antinoos. Der streckte eben die Hände nach dem schönen, goldenen, zweiohrigen Weinbecher aus und wollte ihn an die Lippen führen und konnte den kühlen Tropfen beinahe schon schmecken und dachte auch nicht entfernt an Mord und Tod. Wer fühlt sich auch in starker, geselliger Männerrunde beim Essen und Trinken durch einen einzelnen Bettler bedroht? Wer denkt in solch unterhaltsamer Lage an den Tod? Aber genau auf die Gurgel des Mannes Antinoos zielte Odysseus und schoss den zischenden Pfeil ab. Die Spitze des Pfeils bohrte sich durch das weiche Gaumenfleisch und trat am Nacken wieder hervor. Antinous sank auf die Seite, der Weinbecher entglitt seiner Hand und ein warmer Strahl Blut schoss ihm aus Nase und Mund. Seine Beine zuckten und stießen gegen den Tisch und der Tisch stürzte um und Brot und gebratene Fleischbrocken rollten in Blut und Staub auf den Boden.
Die Freier wollten nun ihrerseits zu den Waffen greifen, die normalerweise an den Wänden des Festsaals hingen. Odysseus, Telemach und die beiden treuen Hirten hatten aber schon vorher alle Waffen entfernen lassen.
Als sie den sterbenden Mann sahen, sprangen die Freier auf und liefen umher und brüllten und suchten im Saal ihre Waffen. Aber da war kein Schild und kein Schwert mehr, ihnen wurden die Knie weich und schwindlig war ihnen ums liebe Herz. Eurymachos redete ihnen zu.
»Freunde, der Mann meint es ernst. Wehrt euch, Freunde. Zieht eure Gürtelmesser, nehmt die Tische als Deckung gegen die stechenden Pfeile. Und dann stürmen wir wie ein Heer auf ihn ein, vertreiben ihn von der Tür, laufen zur Stadt und schreien um Hilfe. So wird dieser Mann sehr bald seinen letzten Schuss geschossen haben.«
So tönte Eurymachos und zog sein scharfes, bronzenes, zweischneidiges Messer. Er stieß ein schrecklich lautes Gebrüll aus und wollte sich auf Odysseus stürzen. Der aber kam ihm zuvor und schickte ihm einen der stechenden Pfeile genau unter die Warze der rechten Brust. Der Pfeil drang tief in die Leber. Das Messer fiel aus der Hand zu Boden. Der Sterbende krümmte sich, wankte, stürzte. Seine Beine zuckten und stießen gegen den Tisch. Fleisch und Brot und der zweiohrige Weinbecher rollten im Staub. Ein Stuhl tanzte wild. Der Mann schlug im Todeskampf die Stirn auf die Erde. Verzweiflung war sein letzter Gedanke. Dann legte sich auf seine Augen das Dunkel des Todes.
Odysseus und seine Leute töten nun in einem ausführlich geschilderten Gemetzel alle Freier mit Ausnahme eines älteren Mannes und des Sängers. Ganz am Schluss fällt der Opferpriester, der gerne mit den Freiern gefeiert hat, vor Odysseus auf die Knie und bittet um Gnade. Der Priester redet und redet, aber Odysseus ist unbeeindruckt.
Keine Gnade. Kein Erbarmen, nur Tod.
So sprach Odysseus und nahm das Schwert in seine große, kräftige Hand und stach es dem Priester genau in den Hals. Da rollte sein immer noch redender Kopf in den Staub.
Als alle Freier getötet sind, lässt Odysseus die alte Amme Eurykleia rufen. Sie kommt.
Sie stieß die großen Flügeltüren zum Saale auf und trat ein. Sie sah Odysseus da stehen, inmitten des Leichenhaufens, bespritzt mit Blut, beschmiert mit blutigem Staub, wie ein Löwe, der eben ein wildes Rind zerriss, geronnenes, klumpiges Blut auf der Brust und um die Lippen grauenhaft anzusehen. Als Eurykleia, die Amme, dieses unsagbar grässliche Bild sah, wollte sie einen Schrei ausstoßen, einen Schrei des Triumphs. Aber Odysseus hielt ihr den Mund zu, mit seiner blutbesudelten Hand und sagte zu ihr diese geflügelten Worte.
»Beherrsch dich, Alte. Nimm dich zusammen. Es gehört sich nicht, ein Freudengeschrei zu beginnen, in Anwesenheit frisch verstorbener Menschen, auch wenn sie im Leben die schlimmsten Verbrecher waren. Diese Männer haben vom Schicksal die Strafe für ihre Verbrechen bekommen. Sie hatten vor nichts und niemanden Achtung, weder vor Bettlern noch Königen. Deshalb mussten sie alle sterben, die unverschämten, hochmütigen Männer.«
Das Massaker ist damit noch nicht beendet. Es hatten sich nämlich am Hof des Odysseus in dessen Abwesenheit zwei Fraktionen unter dem weiblichen Hauspersonal gebildet. Die Mehrheit hielt zu Penelope und Telemach, einige waren aber den Freiern freundschaftlich zugetan. Deren Namen ließ sich Odysseus nun von Eurykleia nennen und bestrafte sie mit exzessiver Grausamkeit. Erst ließ er sie den Saal vom Blut reinigen, anschließend mussten sie sich im Hof aufstellen und Telemach schritt zur Exekution.
Er nahm ein langes Schiffstau, das in einem festgebauten Gerätehaus lag. Das schlang er den 12 Frauen in Schlingen um ihre Hälse und band es an zwei einander gegenüberliegenden Säulen fest und spannte das Tau so hoch, dass die Frauen mit ihren Füßen den Boden nicht mehr berührten. So hingen sie nun wie Drosseln oder wie Tauben, die auf dem Weg zu ihrem behaglichen Nest in Vogelfallen ein grausames Ende finden. In einer Reihe Kopf an Kopf. In den Schlingen des Todes und ehe sie starben, zappelten sie noch, mit den Zehen aber nicht lange.
Mit einer so grausamen Szene konnte ein großer und menschenfreundlicher Dichter wie Homer sein Epos unmöglich beenden. Zumal bis zu diesem Zeitpunkt die schöne Penelope noch gar nicht wusste, dass der Held, der die Freier bestraft hatte, ihr Mann Odysseus war.
13. Kapitel: Das große Wiedersehen. Penelope erkennt Odysseus.
Nachdem Odysseus mit der Hilfe seines Sohnes und zweier Hirten die Mordgeschäfte erledigt haben, begibt sich die Amme Eurykleia, die über die wahre Identität des angeblichen Bettlers unterrichtet ist, in Penelopes Zimmer und sagt ihr, Odysseus sei nach 20 Jahren wieder da. Penelope glaubt es immer noch nicht. Sie erklärt die Alte für verrückt und Eurykleia antwortet,
Mein Kind, was redest du nur? Dein Mann sitzt unten lebendig am Herd und wartet auf dich. Und du behauptest, er werde nie mehr nach Hause kommen? Allzu viel Misstrauen nistet in deiner Seele. Komm jetzt, mein Kind. Ich schwöre dir bei meinem Leben, dass ich dich nicht betrüge. Wenn ich lüge, dann darfst du mich auf die grausamste Weise töten.
Penelope lässt sich erweichen und steigt aus ihren Gemächern in die große Halle hinab, wo Odysseus und der gemeinsame Sohn Telemach auf sie warten. Anstatt sich nun zu freuen und ihre Lieben zu umarmen, schweigt sie reserviert. Ihr Sohn Telemach findet das unpassend.
Mutter, oder sage ich besser Unmutter? Wie bist du so hart? Warum begrüßt du nicht deinen Mann und redest mit ihm? Hat man je eine Frau gesehen, die so kalt war? Nach 20 Jahren der Trennung, beim ersten Wiedersehen, ihren Mann keines einzigen Wortes für würdig zu halten? Ach, dein Herz ist starr wie Stein.
Da sagte die kluge Penelope zu ihrem Sohn.
Mein Sohn, der Schrecken hat mich gelähmt. Ich kann nichts sagen, ich kann nichts fragen. Ich will noch nicht einmal wagen, ihm in die Augen zu sehen. Aber wenn er wirklich Odysseus ist, werden wir uns wiedererkennen. Es gibt ein geheimes Zeichen, das wir verabredet haben.
So sprach sie und Odysseus lächelte, der tapfere göttliche Mann, und sagte zu seinem Sohn diese geflügelten Worte.
Gib deiner Mutter Zeit, mein Sohn. Sie wird bald alles verstehen. Ich starre vor Dreck und stecke in kläglichen Kleidern. Deshalb zeigt sie mir noch die kalte Schulter.
Es folgt weiteres verlegenes Schweigen. Odysseus berät mit seinem Sohn noch dies und das, ehe er sich wieder Penelope zuwendet und sagt,
Sonderbar fremd bist du mir. Keine Frau auf der Welt hat ein Herz wie du, so steinern und starr. Keine andere Frau säße wie du mit versteinerter Miene, wenn ihr liebender Gemahl nach 20 Jahren harter Arbeit und bitteren Leides zum heimischen Herd zurückkommt. Eurykleia, alte Amme, mach mir das Bett bereit, ich lege mich schlafen, denn diese Frau hat eine Seele aus Eisen.
Ihm entgegnet nun die vorsichtige Penelope.
Auch du bist mir fremd. Ich bin weder stolz, noch kalt, noch bin ich untertänig. Aber ich weiß, welch ein Mann Odysseus war, als er die Insel verließ und das Schiff mit den langen Rudern bestieg. Eurykleia, alte Amme, mach ihm das Bett bereit, das Odysseus gebaut hat. Trag es aus meinem Ehegemach hinaus in den Hof unter das Vordach, leg Decken und ein Polster da drauf und schimmernde Kissen.
Die Aufforderung Penelopes an Eurykleia, das Bett aus dem Ehegemach hinauszutragen, ist nun der entscheidende Punkt. Denn Penelope weiß, dass ihr Mann Odysseus weiß, dass dieses Bett nicht aus dem Ehegemach hinausgetragen werden kann. Warum? Odysseus erklärt es.
Es ist ein ganz besonderes Bett. Neben dem Haus im Hof stand vor unserer Hochzeit ein prächtiger Baum. Ein Olivenbaum mit einem Stamm, der war dick wie eine Tempelsäule. Um diesen Stamm herum habe ich unser Ehegemach gebaut. Mit dicken Steinen und ich habe das Dach gedeckt. Und mit großer Sorgfalt die Türen gefertigt und eingefügt.
Als Penelope merkt, dass Odysseus die besondere Geschichte dieses Bettes kennt, weiß sie, dass der Mann, der ihr gegenüber sitzt, definitiv ihr Mann Odysseus ist.
Penelope begann die Knie zu zittern und ihr liebes Herz schmolz, denn Odysseus hatte ihr das geheime Erkennungszeichen gesagt. Tränen schossen ihr aus den Augen und sie fiel ihrem lieben Mann um den Hals und küsste ihm das Gesicht und sagte:
»Sei nicht zornig, Odysseus. Ich weiß, du bist der klügste der Männer. Die eifersüchtigen Götter haben uns nicht gegönnt, die Freuden der Jugend zu kosten und gemeinsam den Weg an die Schwelle des Alters zu gehen. Zürne mir nicht, mein lieber Mann, weil ich dir nicht sofort in den Hals fiel und dich küsste, wie ich dich jetzt küsse. Mein Herz war kalt vor Angst, dass einer käme, der es nicht gut mit mir meinte und mich mit schönen Reden betrügt. Aber was rede ich da? Das ist alles vorbei und vorüber. Du hast mich weich und gehorsam gemacht. Mein Odysseus.«
So redete sie, und er kann seine Tränen jetzt nicht mehr verbergen. Er weint und umarmt seine kluge, tapfere Frau, so wie ein Schiffsbrüchiger die feste Erde willkommen heißt, wenn sein wohlgezimmertes Schiff zerschmettert ist und vom wild wütenden Sturm, und er treibt hilflos über das graue, endlos traurige Wasser. Doch schließlich werfen die Wellen den vom Salz des Meeres zerfressenden, tropfenden Mann ans rettende Ufer. Genauso ersehnt wie die feste Erde für diesen Verlorenen, kommt für Penelope Odysseus. Wieder und wieder sieht sie ihn an, schlingt ihre weißen Arme um seinen starken Hals und küsst ihn.
Und so feiern Odysseus und Penelope ihr Wiedersehen mit Tränen und Küssen und Reden eine ganze Nacht lang. Und da die Zeit einer Nacht nicht ausreicht, um alles auszusprechen und sich zu lieben, entschließt sich Athene, die der Szene mit Rührung zuschaut, diese einzigartige Nacht ausnahmsweise um 2 Stunden zu verlängern. Wir dürfen uns also freuen, dass Odysseus nicht nur körperlich zu Hause angekommen ist, sondern auch mit seiner Frau ein frohes Wiedersehen feiern durfte. Als es dann auch mit seinem alten Vater Laertes ein tränenreiches Wiedersehen gibt, scheint das Glück perfekt zu sein. Indes hat sich auf Ithaka die Nachricht von dem großen Gemetzel herumgesprochen. Die Angehörigen und Freunde der Freier wollen Rache nehmen. Sie bewaffnen sich und belagern das Haus des Odysseus, der dem wilden Haufen mit seinen Hirten, seinem Sohn und seinem Vater entgegentritt. Alles scheint auf einen neuen Waffengang hinauszulaufen. Aber die kluge Athene hat genug Blut gesehen. Sie erreicht einen Gewaltverzicht und einen Friedensschwur.
Gottgenährter Laertes Sohn, erfindungsreicher Odysseus, beende den Krieg mit den Bürgern der Stadt. Das ist Gottes Befehl und Wille. Zieh dir nicht sein Groll zu.
So redete sie, und er gehorchte. Odysseus war im Grunde des Herzens froh, und Pallas Athene ließ die streitlustigen Männer endlich den Frieden beschwören.
Διογενές Λαερτιάδη, πολυμήχαν Οδυσσέοι, ίσχυο πάφε δε νίκος ομοιείου Πτολεμείο, μήπως Δικρονίδης και χολώσετε εφριόπα Ζεύς, ως φάτα Αθηναίοι, ο δεπίθετο χαίρε δε θυμό. Όρκια δαφ κατοπίσθε μετ αμφωτέρησιν ήθηκε. Παλάς Αθηναίοι, κουρί διός έχει όχιο, εδιόμενη ημέν δε μας είδε και αυθήν.
Danke fürs Zuhören.